Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.
Mein Name ist Dr. Michaela Montanari. Ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Ich bin in Bochum tätig und ich habe die große Ehre, Präsidentin der DGEPC, das heißt der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie, zu sein. Und wir starten heute mit unserer ersten Podcast-Serie. Das finde ich sehr schön, denn warum machen wir diesen Podcast? Wir wollen ungeschminkt, so heißt auch der Titel übrigens unserer Podcast-Reihe, ungeschminkt und ehrlich über unseren Fachbereich sprechen und bei einigen Aspekten vielleicht etwas Licht in das Dunkle bringen. Und unser Thema heute ist, was macht gute plastische Chirurgie aus? Woran erkenne ich, dass mein Wunscharzt qualifiziert ist? Warum haben wir uns für dieses Thema entschieden? Plastische Chirurgie wird oft sehr verkürzt dargestellt. Heute möchten wir darüber sprechen, was gute plastische und ästhetische Chirurgie wirklich ausmacht und woran Patienten Qualität erkennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und auch, warum Schönheitschirurgie zwar ein leicht verständlicher Begriff ist, aber das Ganze eben nicht so auf den Punkt trifft. Und ich freue mich über meine Gäste. Einmal Dr. Helge Jens aus Aachen, mein Vorgänger, Präsident der DGEPC, und Dr. Philipp Bergmann aus Hamburg, ebenfalls Mitglied in der DGEPC. Ich glaube, ich darf sagen, du bist unser jüngstes Mitglied. Du warst 3 Jahre sogenanntes assoziiertes Mitglied. Das sind so ein bisschen unsere Statuten. Du bist ja mit dem Christoph Krüss in einer Praxis und bist seit dem letzten Jahr Vollmitglied. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr dabei seid. Vielleicht machen wir noch mal eine kleine Vorstellungsrunde, Helge, und würden mit dir anfangen. Wer bist du und was ist sozusagen dein Schwerpunkt? Und warum liegt dir das Thema so am Herzen?
Ja, danke. Ich heiße Helge Jens, bin in Aachen ansässig und tätig als plastischer und ästhetischer Chirurg. Bin stolz darauf, dass Michaela jetzt meine Nachfolgerin als Präsidentin der DGEPC ist. Ich habe dem Vorstand insgesamt 16 Jahre angehört und dort begeistert an der Arbeit in so einer Fachgruppe teilgenommen. Und meine Behandlungsschwerpunkte sind im Prinzip die gesamte ästhetische Chirurgie, vielleicht eine Ausnahme. Nasen mache ich nicht mehr. Vielleicht kommen wir darauf ja später nochmal zurück. Ich würde jetzt einfach das Wort weitergeben an Philipp. Ich bin froh, dass du bei uns in der Gesellschaft bist, weil du auch unser erstes assoziiertes Mitglied bist. Das ist noch eine Sache, die ich früher eingeführt habe, eine Mitgliedschaft praktisch auf Probe, die ersten 3 Jahre der Niederlassung geführt von Mitgliedern der Fachgesellschaft. Und darüber sollten die Mitglieder oder die jungen Kollegen, Kolleginnen Erfahrungen sammeln, angeführt von einem Mitglied der DGEPC, um dann auch verantwortungsvoll ein plastischer und ästhetischer Chirurg werden zu können. Und ich meine, du hast das toll gemacht und ich bin stolz darauf, dass du dabei bist. Philipp.
Vielen Dank, Helge. Ja, also mein Name ist Philipp Bergmann. Ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, bin in Hamburg niedergelassen und habe die große Ehre, Teil dieser wirklich tollen, sehr renommierten Fachgesellschaft der DGEPC zu sein. Das jüngste Mitglied und habe das große Glück, von sämtlichen Mitgliedern dieser Fachgesellschaft profitieren und lernen zu können. Und das ist für mich wirklich eine unglaublich große Ehre und freue mich, dabei zu sein, ja.
Ja, ich freue mich erstmal, euch beide heute dabei zu haben bei unserer ersten Podcast-Staffel hier. Und möchte auch gleich mit der ersten Frage mal starten. Wenn ihr an gute plastische Chirurgie denkt, was gehört für euch zwingend dazu? Helge, vielleicht zuerst mal an dich.
Ja, das Rüstzeug der plastischen und ästhetischen Chirurgie ist letztendlich die Ausbildung zum Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Der hieß früher auch noch Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und beruht auf 4 Säulen. Das sind die Handchirurgie, die Verbrennungschirurgie, die rekonstruktive Chirurgie und dann auch die ästhetische Chirurgie, worüber wir heute noch mehr reden werden. Auf jeden Fall diese 4 Säulen oder 4 Bereiche dieses Fachgebietes soll man in einer 6-jährigen strukturierten Ausbildung an einer Klinik erlernen. Und diese Ausbildung gehört für mich zwingend dazu, wenn ich an Qualität im Fachgebiet denke.
Das denke ich, sind schon mal wichtige Aspekte. Philipp, vielleicht würde ich dich mal fragen, wie erlebst du aus heutiger Sicht, aus einer jüngeren Generation, diesen Fachbereich?
Ich glaube, Helge hat schon eine ganz wichtige Sache gesagt. Die plastische Chirurgie ist viel mehr als das, was vielleicht medial bekannt ist. Also gerade diese vier Säulen der plastischen Chirurgie, die Handchirurgie, Verbrennung, die Rekonstruktion und eben die Ästhetik. Und mein Alltag besteht primär aus der Brustchirurgie. Ich mache ästhetische, rekonstruktive Brustchirurgie. Das heißt, ich habe eine ganze Trickkiste an Dingen, die ich als Rüstzeug habe, um die Brust zu operieren. Aber um letztendlich all diese Tricks, Kniffe und Ideen anwenden zu können, bedarf es einfach einer fundierten Facharztausbildung und eben Anteilen und Bausteinen aus all diesen Fachbereichen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das heute auch vermittelt, weil ich glaube, in der heutigen Zeit, in einer schnelllebigen Zeit, in einer Zeit, die stark von Social Media und den sozialen Medien eben geprägt ist, da geht das manchmal so ein bisschen unter. Und deshalb glaube ich, ist das ganz wichtig, dass wir uns darauf besinnen und das auch durchaus publik machen, dass der Facharzt für plastische Chirurgie einfach eine ganze Menge mehr ist als nur jemand, der Botox und Hyaluron spritzt.
Das ist
Wenn ich noch
sicherlich ein
eins dazu
ganz.
sagen darf, Michaela,
Ja.
Philipp. Ganz wichtig finde ich auch noch, es ist halt nicht nur ein technischer Beruf, den man erlernen kann. Gerade die ästhetische Chirurgie erfordert auch irgendwo so ein bisschen diese Vorstellungsvermögen, dieses Vorstellungsvermögen. Was kann man aus jemandem machen? Also eigentlich im Groben vereinfacht gesagt, vielleicht doch ein ästhetischer Blick, eine ästhetische Begabung, eine Vorstellungsgabe, die über das rein technische, das Operieren können hinausgeht. Gerade in der Brustchirurgie finde ich das extrem wichtig, aber auch in
Absolut.
der Gesichtschirurgie. Das ist nicht nur einfach, ja, man kann eine Brust formen, sondern es kommt auch darauf an, dass sie zu dem bestimmten Körper dann dazu passt, dass man sie ästhetisch formt. Also das ist für mich auch essentiell für plastische und ästhetische Chirurgie.
Das ist
Absolut.
sicherlich dann die Erfahrung, die da auch mit reinspielt. Darum meine Frage nochmal, Helge, um das nochmal weiter in die Tiefe zur Verfolgung. Warum ist Erfahrung deiner Meinung nach ein zentraler Qualitätsfaktor?
Es ist ja nicht so, dass die Ausbildung praktisch nach diesen 6 Jahren und der Facharztprüfung aufhört, sondern das Erlernen dieses Fachgebietes dauert sicherlich ein Leben lang. Und ich glaube, man ist nie fertig mit dem Erlernen. Aber eine ganz wichtige Sache, die man halt über die Jahre erst erlernt, ist die Erfahrung. Und die bedeutet, dass man die Patienten besser einschätzt, dass man weiß, was will der Patient, ist das ein realistischer Wunsch. Und die andere Sache ist, dass man sich selber besser einschätzt. Das lernt man auch erst mit Erfahrung. Was kann ich besonders gut? Wovon lasse ich vielleicht auch die Finger lieber weg? Diese beiden Erfahrungswerte sind untrennbar natürlich in einer gewissen Zeit des Berufsdaseins verbunden.
Das ist sicherlich wichtig. Philipp, meine Frage an dich zu diesem Thema. Welche Rolle spielen für dich Ausbildung, Mentoren und auch Haltung?
Ich glaube, das sind drei ganz, ganz wesentliche Grundpfeiler unseres Fachs. Also ich glaube, hatten wir ja schon darüber gesprochen, die fundierte Ausbildung ist das eine. Wir wissen, was wir erlernen können. Wir wissen auch, wo wir das in Büchern nachlesen können. Das ist das eine. Aber ganz essentiell ist natürlich, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Und da kommen eben die Mentoren ins Spiel. Also erfahrenere Kollegen, die uns eben nicht nur zeigen, wie man operiert, sondern die man zeigen, wie man denkt. Die können uns zeigen, wie man Entscheidungen trifft und vor allen Dingen, wie man Verantwortung übernimmt. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil unseres Fachs, nicht nur rein technisch etwas zu machen oder rein künstlerisch, sondern eben auch Verantwortung zu übernehmen. Und das wird, glaube ich, in der heutigen Zeit umso wichtiger, Verantwortung zu übernehmen, Wünsche von Patienten einzuordnen. Denn nicht alles, was gewünscht ist, ist eben auch technisch machbar.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Themenbereich. Und ihr habt ja vorhin nochmal auf unsere Fachgesellschaft, auf die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie, sage ich mal, hingewiesen, eine renommierte Gesellschaft. Auch deswegen, weil wir eben auch bestimmte Grundwerte ja verkörpern. Einmal die Qualität in Aus- und Weiterbildung. Wir selber haben uns ja auf die Fahne geschrieben, uns auch untereinander, voneinander weiterzubilden. Ich glaube, das ist ein wertvoller Austausch, den wir bei uns in der Fachgesellschaft haben, denn man lernt ja nie aus. Dann das ethische Handeln, ganz großes Thema Patientensicherheit, saubere Indikationsstellung, Respekt praktisch vor der Individualität jedes Patienten. aber auch die Wertschätzung eben und der wertvolle Austausch uns Kollegen gegenüber. Und ich glaube, das macht uns eben aus, dass wir eben voneinander in unterschiedlichen Fachbereichen lernen, dass wir, wenn wir mal Komplikationen haben oder auch Fälle, bei denen wir überhaupt vielleicht auch mal nicht weiter wissen, weil auch das ist menschlich, dass man sagt, naja, es gibt viele Wege, die führen nach Rom. Wie würdest du das machen, dass man einen Rat annimmt und dann auch an Erfahrung gewinnt? Ich glaube, das sind alle die Aspekte, die wir gerade schon auch diskutiert haben. Viele Patienten wissen ja nicht, wie klar geregelt unsere Facharztausbildung in unserem Fach ist. Was steckt denn eigentlich dahinter? Helge, du hast vorhin schon so ein bisschen angefangen mit dem Facharzt und den Säulen. Warum sind die Säulen bei uns so wichtig in der Ausbildung?
Naja, unser Fachgebiet ist eigentlich entstanden aus Kriegschirurgie. Es ist so, man musste damals mit vielen, vielen Verletzungen umgehen lernen. Und daraus hat sich entwickelt, dass man rekonstruieren kann. Und aus der Rekonstruktion hat man dann irgendwann gelernt, dass es halt auch nicht reicht, wenn man eine Wunde verschließt, sondern dass die Menschen noch weiterleben und dass sie auch schön weiterleben wollen, dass man schöne Wunden macht. Und aus diesem Verständnis heraus, ganz langsam, hat sich über die Jahre das Fachgebiet der plastischen, ästhetischen, rekonstruktiven Chirurgie entwickelt. Und dann kam irgendwann noch die Handchirurgie dazu, die ein ganz eigenes Thema ist, was dort alles an Verletzungen auftreten kann und wie man diese behandeln muss. Und für mich ist das Wichtige, was ich heute in der ästhetischen Chirurgie tagtäglich noch immer mitnehme, ist eigentlich das Wiederherstellen können. Und das bedeutet für mich jetzt in der ästhetischen Chirurgie nicht nur nach Verletzungen, sondern tatsächlich auch nach missglückten ästhetischen Eingriffen. Ich sage mal so, wir haben damit zu kämpfen und ich sehe das in unserer Praxis und ich weiß, dass das viele meiner Kollegen gerade in der DGEPC auch so sehen oder zu sehen bekommen, vermehrt Eingriffe, die im Ausland gemacht worden sind, die mal eben von irgendwelchen selbsternannten Schönheitschirurgen gemacht worden sind, die dann daneben gehen. Ich will nicht sagen, dass es im Ausland schlechte Chirurgen gibt oder dass es auch schlechte Kollegen anderer Fachgebiete gibt. Aber wenn so etwas passiert, dann kommen diese Patienten eben doch zu uns in die Praxen und dann müssen wir das versuchen, wieder herzustellen, wieder zu richten. Und zwar so, dass hinterher auch die Ästhetik nicht zu kurz kommt. Dass man also ein Beispiel vielleicht Brustchirurgie, Philipp, du machst da viel, wahrscheinlich sogar mehr als ich, aber wenn man ein Brustimplantat eingibt und das wird alles gut, ist es wunderschön. Aber wenn sowas mal schief geht und sich infiziert, dann ist es eine Katastrophe. Und mit dieser Katastrophe umgehen können, auch die Patienten führen können und das Ergebnis wieder so hinzukriegen, dass das ein schönes ästhetisches Ergebnis ist, das ist sicherlich die hohe Kunst in der ästhetischen Chirurgie.
Das hast du schön beschrieben, Helge. Und ich glaube, das ist auch der Moment, wo wir einmal zu den nicht geschützten Bezeichnungen überleiten müssen eigentlich. Denn es gibt ja viele Begriffe wie Schönheitschirurgie, wie Arzt für Ästhetik. Das sind ja alles ungeschützte Begriffe, die eigentlich nichts über eine Qualität aufweisen, sondern die einfach sagen, naja, jemand macht jetzt hier Ästhetik. Der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, das ist eben, wie wir das ja gerade von dir gehört haben, mit einer langen Weiterbildung verbunden, strukturiert, wo man eben auch sagt, da hat man eben neben der Ästhetik als eigene Säule gelernt, auch mit anderen Sachen umzugehen, denn wir wollen alle keine Komplikationen haben, die können auftreten, aber wenn Komplikationen mal da sind, dann können wir die eben auch behandeln und das ist eben ganz, ganz wichtig. Philipp, meine Frage an dich, warum war es dir wichtig, den Weg der Facharztausbildung zu gehen? Anders als vielleicht andere jüngere Kollegen, die darauf verzichten, um dann schneller in der Ästhetik vielleicht tätig zu sein.
Ich glaube, als erstes muss ich einfach sagen, dass mir die plastische Chirurgie einfach unglaublich viel Spaß macht. Und zwar auch alle Facetten dieser plastischen Chirurgie. Also angefangen bei der Handchirurgie, wo man einfach viel operiert, viele Handverletzungen operiert, lernt, wie wichtig die Funktionalität für den menschlichen Körper ist, weil die Hand einfach ein unglaublich funktionelles Organ ist und man aufgeschmissen ist, wenn sie nicht mehr funktioniert. Oder die Verbrennungsmedizin, wo man die Intensivmedizin erlernt, wo man lernt, mit großflächigen Wunden umzugehen. Aber auch die rekonstruktive Chirurgie, sei es nun den Gewebetransfer, den mikrochirurgischen Gewebetransfer, also das Erlernen der Arbeit unter dem Mikroskop. Das sind also so viele Facetten, die man erlernt, die einfach unglaublich viel Freude machen. kann und die meines Erachtens für eine gute, fundierte Tätigkeit in der plastisch-ästhetischen Chirurgie ganz essentiell sind. Und das hat Helge ja schon gesagt. Wir müssen natürlich auch durchaus sagen, dass wir in der ästhetischen Chirurgie häufig mit ästhetischen Indikationen zu tun haben. Das heißt, die Patienten kommen nicht mit einer spezifischen Erkrankung zu uns. Das heißt, die Verantwortung, die wir haben, ist meines Erachtens besonders hoch, dass wir den Patienten etwas anbieten, was ihnen helfen kann, aber den Patienten auf gar keinen Fall schaden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen ein gutes Rüstzeug. Und das war mir immer wichtig, dass ich ein gutes Rüstzeug an der Hand habe, weil man kann vieles nachlesen, aber durch Nachlesen alleine erlernt man kein Rüstzeug. Rüstzeug erlernt man durch die reine Tätigkeit. Und die plastische Chirurgie, aber die Chirurgie auch im Allgemeinen, ist letztendlich ein Handwerk. Und ein Handwerk muss man erlernen. Und so etwas zu erlernen, kann man nicht abkürzen. Und deshalb ist meines Erachtens der lange Weg über die Facharztausbildung und danach die vielen Jahre auch in großen Kliniken zu arbeiten, um eben dieses Rüstzeug anzuwenden, ganz essentiell, um später dann die Verantwortung zu übernehmen, als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie im niedergelassenen Bereich Patienten auch ästhetisch indizierte Eingriffe anbieten zu können und, wie Helge schon sagte, die Verantwortung auch dazu zu übernehmen, zu sagen, na, wenn denn eine Komplikation passiert oder das Ergebnis nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, gemeinsam mit den Patienten einen Weg zu finden und die Patienten eben zu begleiten auf diesem Weg. Und das ist, finde ich, wichtig und ganz essentiell, ja.
Das sind sicherlich ganz, ganz wichtige Aspekte, was eben auch die Qualität oder die Qualifikation ausmacht. Nach wie vor herrscht allerdings bei Patienten wirklich große Unsicherheit, wenn es um Qualifikation als Arzt geht. Und wir haben auch festgestellt, viel wird auf Social Media beworben und die Präsentation auf einem oder eine gute Präsentation auf Insta sagt jetzt nichts aus über die Qualifikation des jeweiligen oder der jeweiligen Kollegin. Woran können Patienten erkennen, ob ihr Wunscharzt qualifiziert ist? Helge, vielleicht kannst du dazu was sagen.
Woran Sie das erkennen können, naja, das ist klar, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, über den Facharzt. Der Facharzttitel muss eigentlich da sein. Und wir sehen das heute ja an jeder Ecke. Es entstehen neue Billig-Beauty-Ketten, wo junge Kollegen tätig sind. Die heißen dann Doktor für Schönheitschirurgie, ästhetischer Arzt oder Facharzt für Botox. Keine Ahnung, Sie können sich heutzutage leider jede Bezeichnung ausdenken. Rechtlich geschützt ist nur der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Und wir fordern eigentlich auch, oder ich habe das auch immer gefordert in meiner Zeit als Präsident, dass es dazu kommt, dass ästhetische Behandlungen halt nur noch von Fachärzten für plastische und ästhetische Chirurgie durchgeführt werden dürfen. Das ist also ein ganz klares Qualitätsmerkmal. Ich möchte auch noch sagen, dass es mir wichtig ist, dass ich in einer Fachgesellschaft tätig bin. Ich halte das für wichtig, den kollegialen Austausch zu fördern und auch dabei zu sein. Und das kann halt nur in Fachgesellschaften wie der DGEPC, auch der VDEPC und der DGPREC passieren. Und es gehört natürlich, das ist ja bei uns in der Fachgesellschaft, Michaela, du weißt das am besten, ein Urbestandteil die regelmäßige Fortbildung. Wir machen unsere Kongresse, wir gehen selber alle auf Kongresse. Das ist ein weiteres Qualitätsmerkmal, was die Patienten anschauen können. Und dann das Wichtigste ist natürlich für mich die Beratung. Die darf nicht darauf abzielen, dass der Patient möglichst schnell zu irgendeiner Entscheidung kommt und ihn einen Vertrag unterschreibt, sondern es geht darum, dass man vernünftig aufgeklärt wird, dass man Zeit bekommt, dass man in Ruhe überlegt, ob man diesen Eingriff wirklich durchführen lassen will, ob der einem gut tut, ein Eingriff, und ob man danach zufriedener ist. Dafür braucht man Zeit. Und das ist für mich die größte Qualifikation eines Arztes, dass er dem Patienten Zeit gibt und als Berater, praktisch als Medizinmann daneben steht und sagt, was alles passieren könnte und wie das alles abläuft und wie das aussieht und dem Patienten die Entscheidung letztendlich überlässt.
Das sind, glaube ich, ganz wichtige Kriterien und ich möchte bei der Gelegenheit vielleicht noch mal auf die Checkliste, die wir bei uns auf der Homepage der DGEPC haben für Patienten, wo noch mal genau diese Kriterien sind. Vielleicht möchte ich einmal noch korrigieren oder so ein bisschen anmerken, Facharzt, natürlich Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, aber es gibt natürlich auch noch den Facharzt für Dermatologie und den Zusatz plastische Operation, den eben Mundkiefer-Gesichtschirurgen und HNO-Ärzte auch erwerben können, die natürlich auch eine entsprechende Weiterbildung im ästhetischen oder plastisch-rekonstruktiven Sektor in ihrem Gebiet haben. Das nur einfach mal der Ordnung halber, dass es da nicht zu Unstimmigkeiten natürlich kommt. Philipp, gibt es typische Warnsignale im Alltag bei dir oder Fehlannahmen von Patienten?
Ja, in der Tat, es ist manchmal so, dass ich Situationen erlebe, dass Patienten zu mir kommen und mir im Prinzip darüber berichten, dass die Außenwelt, Freundinnen, Bekannte, etwas an den Patienten nicht gut finden. Und ich bin dann derjenige, der dieses Problem lösen soll. Ganz häufig ist es natürlich auch Social Media, was als letztendlich den Patienten triggert, dem Patienten ein Bild vorlebt und Erwartungen schürt, die vielleicht vollkommen unrealistisch sind. Also erzähle das ganz gern. Junge Mädchen kommen häufig zu mir und entschuldigen sich, bevor sie sich dann entkleiden und man die Brust untersucht und sagen, aber nicht, dass sie sich erschrecken, meine Brüste sind asymmetrisch. Und dann sage ich, na, wissen Sie, die meisten Brüste sind asymmetrisch, aber das ist eben nicht das, was man auf Social Media sieht. Und dann kommt man mit falschen Erwartungen und eine Erwartungshaltung, dass man etwas korrigiert, was vielleicht zum Teil gar nicht zu korrigieren ist. Und ich glaube, das ist dann wichtig, dass man da die Verantwortung übernimmt und die Patienten an die Hand nimmt und den Patienten das dann auch erklärt. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Gedanke, den wir haben müssen.
Du hast das schön erklärt, dass eben auf Social Media diese Sachen alle nicht erklärt werden. Da werden immer nur schöne Sachen gezeigt, gefilterte Sachen, wo wir ja als Fachgesellschaften auch sagen, das muss man kennzeichnen, wenn etwas gefiltert ist oder weil diese schönen Haltungen, die sind nicht das wahre Leben. Ich finde, das hast du schön rausgestellt. Das heißt, wir haben eine hohe Verantwortung. Das ist, glaube ich, ein schöner Bogen zu meiner nächsten Frage, gerade im ästhetischen Bereich. Wo beginnt für euch Verantwortung und wo hört sie auf, Helge?
Verantwortung fängt für mich schon morgens an, wenn ich die Praxis aufmache. Denn ich habe nicht nur Verantwortung für die Patienten, ich habe auch Verantwortung, ich führe ja eine Praxis, Verantwortung für meine Mitarbeiter, für alle drumherum. Die müssen sich alle wohlfühlen. Und dann kommen natürlich die Patienten. Und die Patienten, für die habe ich Verantwortung, für die trage ich Verantwortung. Und zwar nicht nur vor der Behandlung. Ich habe Verantwortung für ein gutes Aufklärungsgespräch, für eine gute Behandlung und für eine gute Nachbehandlung. Und das kann sich über Jahre auch hinstrecken und eigentlich hört die Verantwortung ein Leben lang nicht auf. Das ist für mich essentiell im Beruf des plastischen und ästhetischen Chirurgen und das macht mir aber auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist das Schöne, dass wir Verantwortung haben, Verantwortung tragen können und damit umgehen können. Manchmal wird es auch ein bisschen viel, aber gut, so ist das im Leben.
Du strahlst ja schon, also ich sehe dich ja hier auf dem Monitor auch, also man sieht, dass es dir Spaß macht. Trotzdem gibt es mal Momente, wo wir unrealistische Erwartungen haben. Philipp, wie gehst du mit solchen Patienten um und gehst du auch zum Äußersten und sagst auch mal nein?
Auf jeden Fall mache ich das. Denn ich glaube, das Wort Verantwortung haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir haben. Wir haben die Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, Patienten zu erklären, was ist medizinisch möglich, was ist auch vielleicht medizinisch sinnvoll und wo ist eine Erwartung vielleicht an etwas, was zu operieren ist, was einfach nicht möglich ist. Und ich glaube, da haben wir die Verantwortung, Nein zu sagen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Das ist vielleicht manchmal nicht so einfach und manchmal vielleicht auch unbequem. Aber diese Verantwortung tragen wir als Fachärzte für plastische Chirurgie, dann unsere Patienten auch zu schützen. Und ja, das kommt häufig vor. Das kommt sehr häufig vor und das ist auch wichtig, dass das vorkommt.
Philipp,
Ja,
vielleicht
das.
darf ich noch was dazu sagen. Verantwortung ist es ja auch, wenn man erkennt, zum Beispiel, wo seine Grenzen sind, wo man selber nicht mehr zurechtkommt und wo man dann lieber sagt, das operiere ich nicht. Ich habe jetzt immer schöne Beispiele. Ich habe vor Jahren viele Nasen operiert und eigentlich auch ganz zufriedenstellend, bis ich gemerkt habe, es gibt Kollegen und Kolleginnen, die operieren nur noch Nasen und die machen das inzwischen viel besser als ich. Inzwischen operiere ich deswegen keine Nasen mehr, weil ich denke, andere können es besser. Und das ist auch vielleicht eine schöne Geschichte, so wenn man an die unrealistischen Vorstellungen denkt. Also Nasenpatienten waren früher die kamen an und sagten, meine Nase gefällt mir nicht. Zu groß, zu klein, zu sonst irgendwas. Und tatsächlich, wenn man sich in den Spiegel oder vor den Spiegel stellt, die Nase ist schon ein komisches Objekt. Mitten im Gesicht sitzt die da rum. Und wenn man da drauf guckt und länger drauf guckt, dann guckt man auf einmal nur noch auf die Nase und dann sieht man auch nur noch Nase. Die wird immer größer und immer schrecklicher. Und die Verantwortung, damit umzugehen, was kann man wirklich an einer Nase operativ verbessern? Wo lässt man besser die Hände davon? Wo sind meine operativen Grenzen und wo sind die Grenzen, dass der Patient einfach einen unrealistischen Wunsch hat, dass der im Spiegel nur noch Nase sieht und ich kann ihm gar nicht helfen, weil wenn ich operiere, sieht er immer noch nur Nase. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst und das macht Spaß, wie gesagt, das rauszufinden. Dazu gehört die Erfahrung, die hat man nicht direkt am Anfang dieses Berufslebens, aber das ist essentiell für mich.
Das sind sicherlich alles ganz grundlegend wichtige Kernphasen, die ihr hier gesagt habt. Und ich musste jetzt feststellen, wir haben alle unterschiedliche Karrierephasen hinter uns, aber haben alle die gleichen Grundwerte. Es ist uns alles ganz, ganz wichtig. Philipp, was möchtest du Menschen mitgeben, die über einen plastisch-chirurgischen Eingriff nachdenken?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich informiert, dass man sich also darüber informiert, wo finde ich einen guten Facharzt für plastische Chirurgie, dass man sich bei Fachgesellschaften informiert, also auf der Seite der DGEPC, der VDEPC, aber auch der DGPREC, also den drei großen Fachgesellschaften, um eben einen fundiert ausgebildeten Facharzt für plastische Chirurgie zu finden. Und ein alter Chefarzt von mir hat mir mal gesagt, gute plastische Chirurgie ist leise. Und das finde ich eigentlich einen ganz, ganz schönen Satz. Gute plastische Chirurgie ist nicht laut. Die braucht keine große Werbung. Man muss letztendlich sich die Zeit nehmen für den Patienten und das ist ganz wichtig. Die Patienten müssen das Gefühl haben, dass der Arzt sich die Zeit nimmt, ihre Wünsche wirklich zu hören. Das kann manchmal ein schnelles Gespräch sein, das kann aber auch manchmal lange dauern. Das kann auch manchmal aus mehreren Gesprächen bestehen. Ein guter Facharzt für plastische Chirurgie nimmt sich die Zeit, um dann mit den Patienten gemeinsam einen Behandlungsweg zu finden oder eben auch zum Entschluss zu kommen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dann da wohlfühlt und dass man dann sagt, Mensch, das ist der richtige Weg. Es gibt immer verschiedene Wege, wie man ein Problem lösen kann. Jeder Arzt, wahrscheinlich haben wir alle drei, obwohl wir alle drei vielleicht das Gleiche machen, eine gleiche Ausbildung haben, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, um Probleme zu lösen. Am Ende des Tages muss jeder von uns mit den Patienten einen Weg finden, der sich für den Patienten gut anfühlt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein, nicht den richtigen, sondern den Weg zu finden, der sich für den jeweiligen Patienten gut anfühlt.
Das hast du ganz super gesagt. Ich würde vielleicht noch sagen, du hast gesagt, der Patient muss sich wohlfühlen. Ich finde wichtig, wir als Arzt müssen uns natürlich auch wohlfühlen, weil man braucht natürlich eine Vertrauensebene auf beiden Seiten. Und
Absolut.
wenn ich jetzt als Ärztin da irgendwie ein ungutes Gefühl habe oder ich sehe, die Chemie stimmt nicht oder da sind Erwartungshaltungen, die ich nicht erfüllen kann, dann ist es auch besser, da zu sagen, nee, ich bin jetzt auch da nicht der Richtige. Oder wie seht ihr das?
Nein, das Bauchgefühl ist ganz entscheidend. Für den Patienten, für den Arzt, für mich auch, ja klar. Jeder Jack ist anders, sagen wir hier im Rheinland, aber man muss auch zusammenkommen können. Und nur dann hat man eine gute Ausgangsbasis, um ein gutes Ergebnis erzielen zu können. Das ist wichtig, klar.
Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Facts rübergebracht in unserer ersten Podcast-Folge. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Es war mir eine große Ehre, dass ihr dabei wart. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Philipp, an dich nach Hamburg und Helga an
Vielen
dich
Dank.
nach Aachen. Und ich möchte mich ganz herzlich von euch und allen Zuhörern verabschieden.
Vielen lieben Dank, Michaela.
Danke, Michaela. Es war mir eine Ehre.
Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.